Ich würde gerne noch beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir, dass wir uns wieder treffen dürfen, um dich zu feiern. Danke, dass wir Gottesdienst haben dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns was zu sagen hast, dass du uns liebst, dass du unser liebender Vater bist. Und möchte ich bitten, dass du uns alle ruhig machst und die Herzen öffnest und die Ohren, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass wir es umsetzen und auch hinaustragen in die Welt. Amen. Ja, nachdem man immer das Thema vorgeschrieben kriegt, muss man jetzt sich selbst was ausdenken, nicht ausdenken, was von Gott sagen lassen, und dann steht man erstmal da. Was will Gott der Gemeinde jetzt sagen? Was hat er dir in letzter Zeit gesagt? Und ich lese gerade in Chroniken und da sind halt die ganzen Könige, also gerade zweite Chronike. Und da ist mir der König Rehabeam so ein bisschen aufgefallen. Weiß jemand von euch, ob es ein guter oder ein schlechter König war? Es war der Sohn von Salomo, so viel verrate ich euch. Was wird über ihn geschrieben? War er gut oder böse? Friede weiß es. Er war böse. Aber es stehen, glaube ich, 3 Kapitel über ihn. Scheinbar können wir doch was von ihm lernen, oder? Sonst wird da nicht so viel über ihn in der Bibel stehen, oder? Ich habe festgestellt, dass ich für mich selbst auch was lernen kann, und ich denke, es wird auch euch helfen. Denn Rehabeam hatte auch Phasen, wo er auf Gott gehört hat, wo er Gutes getan hat, beziehungsweise Gutes getan hat im Sinne von, er hat auf Gott gehört. Und ich will so ein bisschen grob die Vorgeschichte hernehmen. Also es geht heute eigentlich um 2. Chroniker 12, die Verse 1 bis 12. Aber ich will so ein bisschen euch abholen und so die Vorgeschichte ein bisschen noch kurz zusammenfassen. Den Jerobeam lasse ich jetzt raus. Ihr wisst ja, das Teilreich wurde dann geteilt, Nord-Südreich. Und Salomo starb und dann kam sein Sohn Rehabeam an die Macht. Er wurde König. Und das Volk Israel hat sich versammelt, um ihn zu salben, als König über sich zu salben. Und sie hatten ein Problem, das Volk Israel. Was war ihr Problem? Mit welchem Problem kamen sie zum König, zum Rehabeam? Ja, ich glaube, es war nicht nur die Steuerlast. Salomo war bauwütig. Und wenn wir mal lesen, was der alles da herstellen und bauen lassen hat, alles, da schlackern heute viele Bauunternehmen mit den Ohren. Also sie hatten eine schwere Last, sie wurden sehr stark gefordert. Und sie hatten Rehabeam gebeten, dass er ihnen doch die Last mildert, dass er ihnen weniger auferlegt. Und Rehabeam befragt erstmal die Ältesten, und was sagen die Ältesten ihm? Was geben sie ihm für einen Vorschlag? Soll er ihnen die Last nehmen oder was soll er machen? Was sagen die Älteren? Wenn er ihnen die Last nimmt, dann wird er ein Volk haben, das ihm gerne dient. Dann hat er das Volk auf seiner Seite. Was sagen ihm die Jungen? Lass dich nicht unterkriegen, so auf die Art. Lass dich ja auf nichts ein. Droh ihnen eher noch. Und was macht er? Ja, er droht ihnen, er droht dem Volk. Ich werde euch noch mit Skorpionen züchtigen. Ihr werdet euch noch mehr auferlegen. Was war die Folge? Das Volk geht weg, hat ihn nicht über sich gesalbt. Die einzigen, die ihm noch nachfolgen, ist der Stamm Juda, die Leviten und noch ein paar wenige andere. Warum die Leviten und ein paar wenige andere? Warum sind sie ihm gefolgt? Weiß das jemand? Es war eine bestimmte Gruppe von Menschen, Leuten. Friede, du stehst in den Startlöchern. Auch wenn mich das Auto hinter dir volle Kanne blendet, ich sehe es trotzdem.
Das waren der Tempel war in Jerusalem, und die Gott angebetet haben sich zum Teil verabschiedet.
Genau. Die, denen Gott noch wichtig war, die an Gott festgehalten haben, die sind zum Rehabeam gegangen, obwohl er sich falsch entschieden hat. Denn was hat Rehabeam gemacht am Anfang, die ersten 3 Jahre? Er hat auf die Leviten gehört und er hat Gott verehrt. Der Jerobeam hat das andersrum gemacht. Er hat denen dann Höhen erstellt und sie zum Götzendienst verleitet, den Rest vom Volk. Aber Rehabeam, der Sohn Salomos, hat auf Gott gehört, also auf die Leviten und auf Gott gehört. Und deswegen ist ein Teil noch ihm nachgefolgt, obwohl er eigentlich sowas Böses gesagt hat, gedroht hat. Und Gott belohnt den Gehorsam, dass Rehabeam auf Gott hört. Rehabeam kann seine Macht aufbauen in den ersten 3 Jahren und die Städte festigen. Wir lesen, dass er einige oder viele seiner Städte gefestigt hat. Er hat da richtig Burgen erbaut und alles. Aber was ist nach 3 Jahren geschehen? Wir lesen einfach mal 2. Chronike 12, die Verse 1 bis 12. Ich lese vor. Es geschah aber, als Rehabeams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Es geschah aber im 5. Jahr der Regierung des Königs Rehabeams, da zog Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf. Denn sie hatten sich am Herrn versündigt. Mit 1200 Streitwagen und 60.000 Reitern und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam. Lubir, Suchiter und Kuschiter. Und er eroberte die festen Städte, die in Juda waren, und kam bis nach Jerusalem. Da kam Schamaja, der Prophet zu Rehabeam und zu den Obersten von Juda, die sich vor Sisak nach Jerusalem zurückgezogen hatten, und sprach zu ihnen: So spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe auch ich euch verlassen und in die Hand Sisaks gegeben. Da demütigten sich die Obersten Israels mit dem König und sprachen: Der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, da erging das Wort des Herrn an Schemaja folgendermaßen: Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will ihnen ein wenig Rettung verschaffen, so dass mein Zorn durch die Hand Sisaks nicht auf Jerusalem ausgegossen wird. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie erfahren, was es bedeutet, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder zu dienen. So zog Sisak, der König von Ägypten, nach Jerusalem hinauf und nahm die Schätze im Haus des Herrn weg und die Schätze im Haus des Königs und nahm alles weg, auch die goldenen Kleinschilde, die Salomo hatte machen lassen. An deren Stelle ließ der König Rehabeam eherne Schilde, Kleinschilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwächter, welche die Tür am Haus des Königs bewachten. Und es geschah, so oft der König in das Haus des Herrn ging, kamen die Leibwächter und trugen sie und brachten sie wieder in die Kammer der Leibwächter. Weil er sich nun demütigte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm, so dass nicht alles verderbt wurde. Denn es war in Juda noch etwas Gutes. Soweit der Text. Also wir haben gelesen, nur 3 Jahre lang hat Rehabeam und das Volk auf Gott gehört. Wir lesen, dass es nicht nur Rehabeam war, der sich von Gott abgewandt hat, der ihn verlassen hat, sondern auch das ganze Volk mit ihm. Und was passiert als Strafe? Wenn wir die weiteren Kapitel auch noch lesen, dann lesen wir, dass es im 5. Jahr geschah, im Vers 2. Im 5. Jahr, das heißt, im 3. Jahr haben sie sich abgewandt und im 5. Jahr kommt Sisak. Das heißt, wir haben eine Zwischenspanne von 2 Jahren. 2 Jahre, ich nenne es mal Gnadenzeit, wo Gott es duldet und ihnen die Chance gibt, wieder zu ihm zurückzukehren. Es ist nicht so, sie kehren sich ab und Gott haut drauf. Nein, es sind 2 ganze Jahre. 3 Jahre hat er ihn bauen lassen, 2 Jahre hat er ihnen quasi Schonfrist, Gnadenzeit gegeben, umzukehren. Sie haben es nicht genutzt. Und dann schickt Gott Sisak, den König von Ägypten. Und was macht Sisak? Er vernichtet diese ganzen Städte. Man könnte sagen, den ganzen Stolz von Rehabeam und seinen Obersten hat er niedergemacht. Es ist ein Reden Gottes. Gott zeigt ihm, das, worauf du dich verlassen hast, das, worauf du stolz warst oder ihr. Schau her, wie vergänglich es ist. Ich nehme es dir, weil du mir ungehorsam bist, weil du dich von mir entfernt hast. Und hier steht, Gott sagt, ich habe dich verlassen. Aber ich denke, wir können uns das ungefähr so vorstellen. Hier steht das Pult und das Pult ist, sagen wir mal, wie Gott. Wenn ich jetzt das Pult verlasse, dann sieht es für mich so aus, als ob das Pult mich auch verlässt. Aber was ist in Wirklichkeit? In Wirklichkeit steht das Pult immer noch an seinem Platz. Und genauso ist Gott nicht von ihm weggelaufen, sondern Gott ist an seinem Platz geblieben. Er hat sich von ihnen entfernt. Rehabeam und das Volk haben sich von Gott entfernt und es sah für sie auch aus, als ob Gott sie von ihnen wegkommt. Aber Gott ist treu. Und die Treue Gottes soll so jetzt ein bisschen das Thema sein. Wir haben gelesen, sie haben Gott verlassen. Es kam die Strafe Gottes. Und als Sisak dann bei Jerusalem ist, kommt Schemaja, der Prophet. Und was sagt er ihnen? Er sagt nämlich genau das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er sagt, weil ihr mich verlassen habt, weil ihr Gott verlassen habt, hat er euch verlassen und diese Strafe geschickt. Und da kommt ein ganz entscheidender Punkt, der wichtigste. Und das, weswegen das alles hier auch aufgeschrieben ist. Was macht Rehabeam und die Obersten, die noch bei ihm sind, die aus den festen Städten geflohen sind, nach Jerusalem hinein? Was machen sie? Sie demütigen sich. Sie sehen ein, wir haben falsch gehandelt. Wir haben uns an Gott versündigt. Wir haben uns von Gott entfernt. Und wenn wir uns weiter entfernen, dann ist es ganz aus mit uns. Und sie demütigen sich und dann bewahrheitet sich das, was eigentlich erst viele Jahre später im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, was aber schon immer gegolten hat bei Gott. Wer weiß, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht? Ähnlich. Friede weiß es, er grinst schon. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und genau das ist passiert. Gott hat es gesehen. Wir haben gelesen, Gott hat das Gute noch gesehen. Da komme ich auch gleich noch hin. Und wir sehen, Gott ist treu. Sie haben sich entfernt, aber Gott bleibt trotzdem quasi, ich sage mal, in ihrer Nähe. Er hat sie nicht ganz fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Denn Gott vergibt gerne, wenn wir es von Herzen bereuen und bekennen, was wir getan haben, was wir falsch gemacht haben. Egal, was wir getan haben. Es gibt keine Schuld, die Gott nicht vergeben kann. Es gibt keine Schuld, die Gott zu groß ist. Jetzt denkt bestimmt der eine oder andere, aber was ist mit der Sünde gegen den Heiligen Geist, was in der Bibel steht? Das hat der Friede mal ganz toll erklärt. Das galt denen, den Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Denn was haben sie gemacht? Sie haben gesehen, dass Jesus der Messias ist. Sie haben gesehen, dass die ganzen Prophetien in Erfüllung gehen und sie haben selbst gesagt, wir wissen, wer du bist. Aber was haben sie gemacht? Haben sie ihre Knie gebeugt? Nein. Sie wollten ihre Macht behalten, sie wollten ihren Einfluss behalten. Nur zum einen, weil sie machtbesessen waren, zum anderen, weil Jesus nicht so kam, wie sie es sich gewünscht hatten, wie es ihre Wunschvorstellung war, weil er nicht war, wie sie es wollten. Und weil da keine Buße war, deswegen konnte ihnen auch nicht vergeben werden. Wo keine Buße stattfindet, wo keine Umkehr, wo keine Reue stattfindet, da kann einem nicht vergeben werden. Weil dann sage ich immer noch, das ist ja nicht schlimm, das ist noch okay. Und dann stelle ich mich über Gott. Weil wenn Gott sagt, das ist falsch, das geht nicht, dann kann ich nicht sagen, das ist schon okay. Und deswegen, wo keine Buße, wo keine Reue ist, kann auch keine Vergebung stattfinden. Und sie haben bis zum Schluss keine Buße getan. Selbst am Kreuz haben sie ihn noch verspottet. Und deswegen konnte ihnen nicht vergeben werden. Kommen wir zurück zu Vers 12. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Weil er sich nun demütigte, wandte sich der Zorn des Herrn von ihm ab, von ihm, so dass nicht alles verderbt wurde. Denn es war in Juda noch etwas Gutes. Und dieser letzte Teil vom Satz, der gefällt mir so wunderbar. Denn er hatte gesehen, dass noch etwas Gutes da ist. Und was heißt es? Was sagt es uns? Gott hat nicht alles vernichtet, weil er noch etwas Gutes gesehen hat. Was heißt das? Wie beschreibt es uns hier Gott? Was beschreibt dieser Satz? Also welche Eigenschaft an Gott beschreibt uns dieser Satz hier? Genau. Er gibt nicht auf. Selbst wenn das kleinste Gute noch da ist, will er es erhalten. Wir Menschen neigen dazu, wenn einer Mist gebaut hat, dann wollen wir alles, selbst großräumig drumherum, wegschaffen, dass ja nicht nochmal sowas passiert. Wir Menschen versuchen manchmal, meine Schwiegermama sagt es immer so schön, gerechter zu sein als Gott. Aber das können wir nicht. Wir würden in unserem Gerechtigkeitssinn mehr kaputt machen, als wahrscheinlich am Ende nochmal besser zu machen. Gott ist so nicht. Gott sieht selbst das kleinste Gute und will dieses erhalten. Und will Rettung schenken. Und da sehen wir, dass Gott treu ist. Selbst bei so kleinen Dingen ist Gott treu und will Rettung schenken. Gott ist anders als wir Menschen. Und da ist mir der, ja, es sind eigentlich zwei Verse, beziehungsweise drei, können wir auch noch mitnehmen. In Hebräer 10, die Verse 23 bis 25, eigentlich meinte ich jetzt nur den Vers 23, aber ich werde noch die anderen Verse mitnehmen. Also in Hebräer 10, Vers 23 bis 25 steht: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und dann halt die anderen Verse noch. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr als das umso mehr als ihr den Tag herannahen seht. Gott ist treu. Und egal, wann wir untreu waren, Gott ist treu. Es mag sein, dass wir aus Ungehorsam, weil uns gerade alles zu viel ist, oder aus Angst Gott untreu waren oder sind. Und dann erkennen wir es und dann tut es uns leid. Und dann brauchen wir keine Angst haben, zu Gott zu kommen. Manche sagen, ja, ich habe es jetzt so was Schlimmes gemacht, ich kann einfach nicht mehr zu Gott kommen, er kann mir nicht vergeben. Das denken wir Menschen, weil wir ein beschränktes Denken haben. Wir sind nicht Gott und deswegen können wir auch nicht verstehen. Ich habe mal mit einer Arbeitskollegin über den Glauben gesprochen und sie hat gesagt, ja, aber es gibt Menschen, die vergewaltigen Kinder, die töten Kinder und Frauen und alles, denen kann man doch nicht vergeben, das geht nicht, das kann ich nicht verstehen. Ich habe gesagt, ja, du bist auch nicht Gott. Unser Denken, unser Verstehen ist begrenzt, aber Gott ist unendlich. Gott ist Liebe und Wahrheit und ihr kennt die ganzen Eigenschaften Gottes. Gott kann. Wir Menschen sind schwach, wir können das nicht. Aber Gott ist stark und Gott ist treu. Und deswegen kann er auch alle Schuld vergeben, die uns leid tut, die wir bereuen, wo wir Buße tun. Und am Kreuz hat Jesus es vollbracht und er ist für alle Schuld gestorben. Sei sie noch so groß. Und mir ist da Petrus eingefallen, als ich so über die Treue nachgedacht habe. Und wenn wir untreu sind und er treu ist, da ist mir Petrus eingefallen. Und wir wissen ja, Petrus hat Jesus verleugnet, als er da im Hof war. Aus Angst hat er ihn verleugnet. Jesus hat ihn noch gewarnt. So auf die Art, mach dein Schnabel nicht so groß auf. Du wirst mich noch verraten. Pass auf, dass du dich nicht noch mehr aufbläst. Und dann kräht der Hahn. Und dann erkennt Petrus, was er getan hat. Und dann bricht er in Tränen aus und rennt raus. Der Friede sagt immer so schön, es war Nacht, oder er betont es immer, und es war nicht nur draußen Nacht, sondern auch in seinem Herzen war Nacht. Aber es ist nicht Nacht geblieben. Jesus ist auch für diese Schuld gestorben. Und sie treffen sich wieder am See Genezareth. Und Petrus darf Vergebung erfahren. Da darf wieder Licht in sein Herz kommen. Und Gott ist treu, Jesus ist treu. Er hat ihn nicht niedergemacht, hat ihm nicht gesagt, habe ich es dir nicht gesagt, dass du mich verraten wirst? Jetzt hast du Pech. Nein, hat er nicht gesagt. Was hat er gesagt? Mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Er hat ihm vergeben. Er hat es ihm nochmal klar gemacht. Er hat ihn dreimal gefragt, ob er ihn liebt. Und jedem Mal hat er ihm ein größeres Amt verliehen. Jesus hat gesehen, es ist Reue da. Er hat es bereut. Und Jesus hat ihm vergeben. Und es durfte wieder Licht in seinem Herzen werden, weil Gott treu ist. Er hat ihm vergeben. Und wenn wir sagen, ja, aber ich bin schwach, ich kann nicht. Das ist richtig. Wir Menschen sind schwach. Und wenn wir erkannt haben, dass wir schwach sind, dann haben wir etwas Gutes erkannt. Und wenn wir dann noch im Wort Gottes lesen, dass Jesus stark ist, dann haben wir noch mehr erkannt. Und wenn wir dann verstanden haben, dass Christus, dass Jesus in uns ist, dann können wir uns klar machen, dass Jesus mit seiner vollen Kraft in uns ist. Und was bin ich dann auch? Dann bin ich quasi auch stark. Ich bin dann stark durch Jesus. Er durch mich. Man könnte es fast so ein bisschen banal oder salopp erklären wie bei Asterix und Obelix. Wann waren die Gallier stark? Wenn sie den Zaubertrank getrunken haben. Und genauso ist es, wenn wir uns bewusst machen, dass wir Jesus getrunken haben. Wenn Jesus in uns ist, dann sind wir stark. Aber nicht, weil wir stark sind, sondern weil er in uns ist. Und wenn der Teufel dir mal wieder unter die Nase reibt, was für ein Versager du bist und wie schwach du bist und dass du nichts drauf hast, außer Zahnbelag, blöd gesagt, dann reibst du ihm unter die Nase, aber Jesus ist in mir und er kann und er ist stärker als du. Dann reibt ihm das unter die Nase. Und warum kann ich das so behaupten? Ich sage es immer wieder. Warum kann ich behaupten, dass es so ist, dass Gott treu ist und dass er stark ist? Stark in mir und ich mit ihm? Weil es in der Bibel steht. Und was ist die Bibel? Gottes Wort. Und was ist Gott? Was ist Jesus? Ja. Und er ist die Wahrheit. Das heißt, es ist wahr. Das, was da drin steht, ist wahr. Christus ist in mir. Wenn ich glaube, wenn ich ihn angenommen habe, ist er in mir. Und dann ist er stark in mir und ich durch ihn. Und dann will ich noch einen letzten Vers, beziehungsweise auch wieder zwei, drei, aus 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13 vorlesen. Das bezieht sich wieder auf das glaubwürdige Wort. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Den Teil mit dem Verleugnen könnte man auch so übersetzen. Wenn wir ihn verlassen, verlässt er uns auch. Ich komme auf das Beispiel mit der Kanzel zurück. Wenn ich die Kanzel verlasse, sieht es für mich aus, als ob sie mich auch verlässt. Dabei bin ich derjenige, der weggeht. Aber wenn ich wieder zurückkomme, wie steht es dann in Vers 13? Bleibt er doch treu und vergibt mir. Jesus ist treu, Gott ist treu. Er vergibt mir immer. Er hat für mich ein für alle Mal bezahlt. Alle Schuld ist gesühnt, auch die, die noch kommt. Er ist treu, auch wenn ich es nicht bin. Er ist mächtig in mir. Was kann ich daraus lernen? Aus dem Ganzen. Egal, was ich angestellt habe, egal, was war, wenn ich es aus tiefstem Herzen bereue und damit vor Gott komme und es ihm sage, dann vergibt er mir gerne. Denn er hat für alles bezahlt, er hat es vollbracht. Das Werk ist vollkommen abgeschlossen auf Golgatha gewesen. Er hat für alles bezahlt. Er hat uns freigekauft von der Sünde, vom Tod. Wir gehören ihm, wir, die wir ihn angenommen haben. Und jeder darf kommen und Vergebung und Befreiung erfahren. Und mir ist auch so das Bild vom verlorenen Sohn gekommen, der reumütig zu seinem Vater zurückkommt, der sich schon den Kopf zerbröselt auf dem Weg zum Vater hin, der sich alles zurechtlegt und weiß und vorher sogar schon und dann losläuft zum Vater. Und was macht der Vater? Der Vater, erstens wartet er schon auf ihn. Und dann, als er ihn sieht, rennt er los, dem Sohn entgegen, der so verloren und verkorkst ist, der ihm so wehgetan hat, als er ihn für tot erklärt hat, als er das Erbe eingefordert hat. Gib mir mein Erbe jetzt schon, heißt so viel wie, du bist für mich tot. Du interessierst mich nicht. Ich will nur das haben, was du eigentlich hast. Ich brauche dich nicht. Ich brauche nur das Materielle. Wie gemein war das? Aber der Vater sieht ihn reumütig daherkommen. Und das ist das einzigste Mal, wo Gott in der Bibel rennt. Er rennt dem Sünder entgegen, dem Verlorenen. Und das zeigt uns auch schon, dass Gott keine Sünde zu groß ist, dass er jede Sünde vergeben will. Und dass er treu ist. Er hat gewartet. Der Vater wartet auf seinen Sohn. Gott ist treu. Und als sie sich treffen, hält der Vater ihm erstmal eine Standpauke und haut ihm eine runter. Nein, überhaupt nicht. Was macht der Vater, als sie sich treffen? Genau, sie umarmen sich. Aber was macht der Sohn dennoch? Er bekennt. Der Sohn bekennt seine Sünden und tut Buße vor dem Vater. Und was macht der Vater? Er diskutiert nicht. Er nimmt ihn sofort an. Und er nimmt ihn in den Arm und vergibt ihm. Und er trägt nicht nach. Und so ist auch Gott. Gott trägt nicht nach. Gott vergibt uns. Von Herzen gern, wenn wir es von Herzen bereuen und ihm vorbringen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Das wollte ich euch so mitgeben.